Es ist eine Torheit, das Wahre und Gute nach unseren Kräften abzumessen. Vielleicht schreiben wir die Leichtgläubigkeit nicht ohne Ursache der Einfalt und Unwissenheit zu. Mich dünkt, ich habe einmal gehört, der Glaube sei gleichsam ein in unsere Seele gemachter Eindruck. Und es sei desto leichter, ihr etwas einzuprägen, je weicher sie ist und je weniger sie widerstehet. Je leerer und von Gegengewichte entblößter eine Seele ist, desto mehr schlägt sie bei dem Gewichte der ersten Vorstellung aus. Dieses ist die Ursache, warum sich die Kinder, der Pöbel, die Weibespersonen, die Kranken am ersten bei der Nase herumführen lassen. Allein auf der anderen Seite ist es auch ein törichter Hochmut, wenn man alles verwirft und als falsch verdammt, was uns nicht wahrscheinlich zu sein scheinet. Diesen Fehler haben gemeiniglich diejenigen, welche sich eine mehr als gemeine Geschicklichkeit zutrauen. Ehedem machte ich es ebenso. Wenn ich von Gespenstern, von Anzeichen künftiger Dinge, von Bezauberungen, von Hexerei oder von anderen dergleichen Sachen erzählen hörte, die mir nicht in den Kopf wollten, so dauerte mich das arme Volk, das mit diesen Possen hintergangen wurde. Allein gegenwärtig befinde ich, dass ich selbst wenigstens ebenso sehr zu beklagen gewesen bin. Wahr ist es, die Erfahrung hat mir seit der Zeit nichts gezeigt, was meinen ersten Glauben überschritte. Ungeacht es mir nicht an Vorwitz gefehlt hat. Allein die Vernunft lehret mich, dass derjenige, welcher eine Sache so kühnlich als falsch und unmöglich verwirft, eine so hohe Einbildung von sich selbst haben muss, dass er die Schranken und Grenzen des göttlichen Willens und der Macht unserer Mutter der Natur in seinem Kopfe zu haben glaubet. Und dass keine sichtlichere Torheit in der Welt sein kann, als wenn man dieselben nach unserer Fähigkeit und nach unserer Einsicht abmisset. Wollen wir alles das, was unsere Vernunft nicht erreichen kann, Ungeheuer und Wunder nennen? Wie viel sehen wir nicht dergleichen täglich vor Augen? Lasst uns nur einmal betrachten, durch was für Wolken und wie tappend wir gleichsam zur Erkenntnis der meisten Dinge, die wir in den Händen haben, gelangen. So werden wir gewiss befinden, dass es mehr von Gewohnheit als von Wissenschaft herkommt, wenn sie uns nicht mehr befremden. Kämen uns diese Dinge nur itzu das erste Mal vor, so würden wir sie für ebenso unglaublich oder für noch unglaublicher als irgendeinige andere halten. Einer, der noch keinen Fluss gesehen hatte, dachte, als er den ersten antraf, er sähe das Weltmeer. Wir glauben, die Natur habe sich bei denjenigen Dingen, welche unter denen uns Bekannten die größten sind, aufs Äußerste angegriffen. Die Neuigkeit der Dinge reizt uns mehr als ihre Größe, die Ursachen derselben zu erforschen. Man muss von der unendlichen Macht der Natur mit mehr Ehrerbietung und mehr Erkenntnis unserer Unwissenheit und Schwachheit urteilen. Wie viele ziemlich unwahrscheinliche Dinge werden nicht von glaubwürdigen Leuten bezeuget, die wir folglich dahingestellt sein lassen müssen, wenn wir ja nicht davon überzeugt werden. Denn als unmöglich können wir sie nicht verwerfen, wenn wir uns anders nicht als einem verwegenen Stolze die Schranken der Möglichkeit zu wissen zutrauen. Wenn man den Unterschied zwischen dem Unmöglichen und Ungewöhnlichen, zwischen dem, was wider die Ordnung der Natur und wider die gemeine Meinung der Menschen ist, recht verstünde, nicht leichtsinnig etwas glaubete, aber auch nicht unbedachtsamerweise etwas leugnete, so würde man die von dem Chilon vorgeschriebenen Regel nichts zu sehr beobachten. Wenn man in dem Froissart lieset, dass der Graf von Froid in Bern des Königes Johann von Kastilien, Niederlage bei Juberott, dem Tag darauf, da er sie erlitten, erfahren hat, und durch was für Mittel dieses geschehen ist, so kann man darüber spotten. Ebenso verhält es sich, wenn unsere Jahrbücher berichten, dass Papst Honorius hätte noch eben den Tag, da der König Philipp August gestorben, demselben ein öffentliches Leichenbegängnis halten lassen und Befehl erteile, dass eben dieses durch ganz Italien geschehen sollte. Diese Zeugen stehen vielleicht nicht in solchem Ansehen, das uns im Zügel halten könnte. Allein wie? Wenn Plutarch, außer vielen Beispielen, die er aus dem Altertume anführt, meldet, er wüsste ganz gewiss, dass zu Domitians Zeiten die Nachricht von der Schlacht, welche Antonius in Deutschland viele Tagereisen weit von Rom verloren, noch eben den Tag in dieser Stadt bekannt geworden und von da in die ganze Welt ausgestreut worden sei. Und wenn Cäsar berichtet, es habe sich öfters zugetragen, dass das Gerücht vor einem Zufalle vorhergegangen. Wollen wir dann hier auch sagen, diese einfältigen Leute hätten sich so gut als der Pöbel eine Nase drehen lassen, weil sie nicht so viel Einsicht als wir gehabt hätten? Kann jemand eine feinere, freimütigere und durchdringendere Urteilskraft besitzen, als Plinius äußert, wenn es ihm beliebt? Ist wohl einer mehr von Eitelkeit entfernet? Ich übergehe seine ausnehmende Gelehrsamkeit, aus welcher ich nicht so viel mache. In welchen von diesen beiden Stücken übertreffen wir ihn dann? Gleichwohl überführt ihn der kleinste Schulknabe der Unwahrheit und getraut sich, ihm den Fortgang der Naturwerke besser zu lehren. Lesen wir in dem Boucher die durch die Überbleibsel des heiligen Hilars geschehenen Wunder? Es mag sein. Dieses Geschichtsschreibers Ansehen ist so groß nicht, dass es uns die Freiheit, Einwendungen da wiederzumachen, nehmen könnte. Allein es scheint mir eine besondere Unverschämtheit zu sein, wenn man alle dergleichen Erzählungen auf einmal verwerfen will. Der große heilige Augustin bezeuget, er habe gesehen, dass ein blindes Kind über den Überbleibseln des Gervasius und Protasius zu Mailand sein Gesicht wieder erlanget habe. Dass zu Karthago eine Frau durch das Zeichen des Kreuzes, welches ihr eine neugetaufte Frau gemacht habe, von dem Krebse geheilet worden sei. Dass Hesper, einer seiner Vertrauten, die bösen Geister, welche sein Haus beunruhigten, mit ein wenig Erde von dem Grabe unseres Erlösers vertrieben habe. Dass durch diese Erde, als sie nach der Zeit in die Kirche gebracht worden, ein Gichtbrüchiger plötzlich die Gesundheit erlanget habe. Dass eine Frau, welche seit langer Zeit ihr Gesicht verloren hatte, dasselbe wiedererlanget habe, nachdem sie in einer Prozession mit einem Blumenstrauß die Reliquien des heiligen Stephans berühret und sich mit eben diesem Strauße die Augen gerieben. Dergleichen Wunderwerke, bei welchen er seinem Berichte nach selbst zugegen gewesen ist, erzählet er mehrere. Wessen beschuldigen wir ihn und zween heilige Bischöfe, den Aurelius und Maxim, die er zu Zeugen anruf? Entweder der Unwissenheit, Einfalt, Leichtgläubigkeit oder der Bosheit und Betrügerei? Ist wohl ein Mensch zu unserer Zeit so unverschämt, dass er sich sowohl in Ansehen der Tugend und Gottesfurcht als der Gelehrsamkeit, Einsicht und Geschicklichkeit mit denselben zu vergleichen getrauete? Es ist eine gefährliche Kühnheit und die üble Folgen nach sich ziehen kann, ohne der albern Unbesonnenheit, welche mit dabei ist, zu erwähnen, wenn man alles verachtet, was man nicht begreift.